Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, verehrtes Publikum, herzlichen Dank für diese Einladung, zu Ihnen sprechen zu dürfen zum Thema der ganz normale Wahnsinn. Nun, meine Erkenntnis nach 25 Jahren als Psychiater ist jene, dass die großen menschlichen Probleme und ich glaube auch die in den großen Systemen nicht von Schicksalsschlägen herrühren, natürlich auch, aber gegen die können wir nichts machen, nicht von schweren psychischen Krankheiten, von den schweren Behinderungen, Unfällen und so weiter, sondern von der Masse her gesehen und von der Potenz her gesehen, sind es ganz kleine Dinge. Also es sind Dinge, die man im Zusammenhang mit Kränkungen, mit Mobbing, mit Belastungen, mit Stress, mit Burnout und so weiter erlebt, die dann im Gesamten gesehen ganz gravierende Folgen haben und dazu führen, dass eben das passiert, was ich hier bezeichne als den normalen Wahnsinn, der sich im alltäglichen Leben sehr auswirkt und der letztlich unsere Lebensqualität und auch unsere Schaffenskraft in erheblichem Ausmaß beeinträchtigt. Und ich könnte eigentlich jetzt schon zum ersten Mal zum Schluss kommen. Es geht also darum, dass wir uns dem Gesetz ein Stück weit nach dem Gesetz richten, dass kleine Dinge große Folgen haben im psychischen Bereich und dass es dementsprechend umgekehrt auch so sein müsste, wenn wir kleine Änderungen in unserem Leben vornehmen, hätte das wahrscheinlich einen sehr, sehr großen Effekt bezüglich unserer Gesundheit. Ich will aber doch noch nicht aufhören. Ich will Ihnen nun im Folgenden etwas sagen zu den Themen, die Sie mir vorgegeben haben, nämlich zum Zusammenhang von Stress und Burnout. Der ist natürlich gegeben, das ist kein widersprüchliches Thema, sondern das eine, das Burnout geht aus dem vorher erwähnten hervor. Und wir können im Wesentlichen etwas sagen, die psychischen Reaktionen auf Belastungen generell sind jene, dass es zunächst einmal zu einer Stressreaktion kommt. Das ist noch nichts Krankhaftes, das ist etwas Physiologisches, etwas Normales. Ich komme dann gleich noch drauf. Zweite Stufe wäre jene der Übermüdung, das kennen wir alle, das ist ja wohl verdient, wenn wir am Abend zu Bett gehen und uns müde fühlen, das hat nichts mit Krankheit zu tun, sondern mit einem gewollten Ablauf. Langsam wird es nun pathologisch, wir kommen dann in einen Zustand der Erschöpfung, vielleicht auch der krankhaften Erschöpfung und erst dann beginnt das eigentlich Problematische, das, was man heute so als Burnout bezeichnet, ich darf dazu dann auch noch einiges sagen, und die schwerste Stufe davon Depression, die letzte, dass das Ganze natürlich auch zum Tod führen kann, auch psychische Krankheiten können letale Folgen haben, das ist, glaube ich, das liegt ohnehin auf der Hand. Nun, Stress, meine Damen und Herren, Sie wissen, das ist ein Ausdruck, den wir sehr ambivalent verwenden. Wenn sich zwei Menschen heute begegnen, dann sagen sie ja nicht mehr Servus, Grüß Gott und habe die Ehre oder dergleichen, sondern sie sagen, das ist sozusagen die Legitimation, der Gruß, ich habe am Ort Stress, ich habe keine Zeit. Und wir hätten geradezu ein schlechtes Gefühl, würden uns nicht bestätigt fühlen, wenn wir nicht sagen würden, dass wir keine Zeit haben. Also das ist das, was den tüchtigen Menschen sozusagen ein Stück weit deklariert. Und einer der größten Stressfaktoren ist bekanntermaßen jener der Angst, ein sehr stark tabuisiertes Thema, eines, das heute aber sehr aktuell werden wird. Ich glaube, dass die Angst die Störung der Zukunft sein wird, neben der Depression. Sie ist aber noch stärker tabuisiert und ich habe mir kürzlich hier einmal sagen lassen, damit wir auch die richtige Verteilung des Stresses in diesem Saal jetzt erkennen können, dass die größte Angst des Mannes ist, vor einem erlauchten Publikum sprechen zu müssen. Die Angst Nummer zwei wäre dann der Tod, dann kommt Krankheit und erst dann die Frau. Nun, ich will Sie nicht allzu sehr mit theoretischen Dingen belasten, aber ich komme doch nicht umhin, um einige Grundlagen sozusagen der Psychologie rückkehrend auf unseren großen österreichischen Landsmann Sigmund Freud mit Ihnen ganz kurz durchzugehen. Sie wissen, Sigmund Freud, einer der größten Denker, den die Menschheit je hervorgebracht hat, einer der größten Österreicher, das muss man sagen, einer der größten Psychiater, Mediziner und im Übrigen auch einer der größten Schriftsteller. Ich darf Ihnen also durchaus raten, sich mit seinen Werken, mit der Traumdeutung zum Beispiel zu befassen. Da lesen Sie sehr viel über Psychologie, auch über Betriebspsychologie. Nun, Freud hat gesagt, wir können die meisten Krankheiten und auch das Wesen des Menschen, die Persönlichkeit des Individuums nach dem sogenannten Instanzenmodell erklären, das da wie folgt ausschaut, nämlich der Mensch wird einerseits getrieben von Bedürfnissen, von Strebungen, von Impulsen, von Wünschen, von Lust, von Aggression und von Delinquenz. Also sozusagen von etwas Wildem, von etwas Urigem, von etwas Archaischem, etwas, was nicht kontrollierbar ist, etwas, das wir vergleichen könnten mit einem Wildbach. Demgegenüber steht das Über-Ich, das sind die Normen, die Vorschriften, die Gesetze, die Gebote, die Regeln, letztlich das Gewissen, das, was sozusagen auch in jeder Vorschrift, in jeder Hausordnung, in jeder Dienstanleistung drüber steht. Und wir können uns unschwer vorstellen, zwischen diesen beiden Polen muss es zwangsläufig zu einem permanenten Konflikt kommen. Und die Frage, wie das bewältigt wird, also wie ich dazu in der Lage bin, diese beiden gegensätzlichen Strebungen miteinander zu integrieren, das macht die Persönlichkeit des Menschen aus. Und das führt auch dazu, dass Konflikte entstehen. Ich sage Ihnen ein einfaches Beispiel. Sie haben den Esimpuls, einen Schweinshaxen zu essen oder eine Schweinswurst. Gleichzeitig steht das Über-Ich in Form einer kürzlich durchgeführten Gesundheitsuntersuchung dem gegenüber. Sie haben also ein Cholesterin von 320. Naja, jetzt geraten Sie in einen Konflikt. Das Es sagt Schweinswurst, das Über-Ich sagt Grünzeug sozusagen. Wir werden ja nachher einiges dazu hören. Wie lösen wir nun das? Der eine Mensch wird sagen, ich lebe kurz und heftig und isse eine Schweinswurst und die zweite dazu. Der andere wird sagen, nein, man muss den Ärzten glauben und den Ernährungsberatern, ich esse jetzt ab sofort ohnehin nur mehr Salat und Körnli und so weiter. Das ist der Zwanghafte, der Genaue, der Überichstarre. Der Dritte, unsereiner, wird wahrscheinlich sagen, ich mache einen Kompromiss, halbe Schweinswurst und dazu eine Portion Salat. Und dieses simple Beispiel können Sie nun an allem durchspielen, was Sie wollen, wenn Sie heute in der Früh hierher gefahren sind. Das Überich sagt 130, das Es sagt, das Auto hat viel mehr PS, 200 und so weiter. Wie machen Sie das? Fahren Sie genau am Limit, sagen Sie, die Radarbox ist auf 8 plus eingestellt, also 136 beispielsweise, oder fahren Sie sicherheitshalber 20 zu wenig? Das macht das Wesen des Menschen als einen Zwanghaften, als einen Verlässlichen, als einen Genauen, als einen Psychopathen, wenn Sie wollen, als einen Triebhaften, als einen Unkontrollierten und so weiter aus. Und aus diesen Konflikten, denen wir hier dauernd ausgesetzt sind, entstehen letztlich all die psychischen Probleme. Freud hat etwas vereinfacht ausgedrückt auch gesagt, zurückgehend auf die alten griechischen Philosophen, Heraklit, das Entscheidende im menschlichen Leben ist die Aggression. Später hat man das dann auch umgewandelt in Frustration. Er hat gesagt, der Mensch ist ein hochaggressives Wesen. Das braucht er, damit es Antrieb gibt, damit es Fortschritt, damit es Erfolg in der Wirtschaft und im persönlichen Leben gibt. Es ist eine ganz entscheidende Frage, wie gehe ich mit dieser Aggression, er hat es verglichen mit der elektrischen Energie, wie gehe ich damit konstruktiv oder eben destruktiv um? Und hat gemeint, wenn ein Mensch in der Lage ist, seine Aggressivität umzuwandeln in Kreativität beispielsweise, ist das grandios. Stellen Sie sich vor, Michelangelo, der ein furchtbar aggressiver Mensch möglicherweise war, wie so viele Künstler, der aber nicht irgendwelche Menschen umgebracht hat, sondern der eben grandiose Kunstwerke geschafft hat. Er hat seine Aggressivität, seine Frustration, die er auf den Papst, auf seinen Auftraggeber gehabt hat, umgewandelt in herrlichste Kunst, in Leistung, in Arbeit. Wir müssen also in der Lage sein, unseren inneren Antrieb, ganz neutral gesehen, unsere innere Energie in Engagement, in konstruktiven Kampf, in Sport und so weiter abzuführen. Ich denke mir oft, wenn ich diese großen Ereignisse sehe, Fußball, Weltmeisterschaft oder hoffentlich auch nächstes Jahr Europameisterschaft, wenn man hier die Menschen sieht in den verschiedenen Städten der Welt, alle sind begeistert, wir haben Massenauftriebe, wir haben ein kriegerisches Szenario. Aber ist es nicht viel besser, wenn die Menschen ihre aggressive Energie in den Sport hineinprojizieren, statt mit Bomben und Gewehren aufeinander loszugehen? Das hat eine enorme psychohygienische Massenfunktion. Das muss man, glaube ich, so sagen. Wenn es nicht gelingt, die Aggressivität und die Frustration in diesen positiven Bereich zu kanalisieren, dann entstehen psychische Probleme, dann kommt es zum Stress, wenn ich genau 130 fahre. Das ist nicht so einfach. In weiterer Folge zu Ärger und zu Explosionen manchmal, zu psychosomatischen Reaktionen, das heißt, die negative Energie setzt sich an Organen fest, die ein Stück weit Ausdruck dieses Konfliktes sind, also ein gestresster Mensch wird vor allem Herzbeschwerden haben, Magenbeschwerden und so weiter. Wenn es dann noch weitergeht, mit diesem unerschöpflichen Potenzial kommt es zum Ausgebranntsein, zur Implosion statt zur Explosion. Schlimmste Form davon ist der Suizid. Es entsteht immer Angst, wenn zu viel nicht abgeführte Energie vorhanden ist. Manche Menschen versuchen das zu dämpfen durch suchtmachende Substanzen, Beruhigungsmittel, Cannabis, Alkohol und so weiter. Und letztlich führt es dann zu einem Zustand der Erschöpfung, der Depression. Die Depression ist ja nichts anderes als ein extremer Zustand der Erschöpfung. Und hier wäre ich beim zweiten Schlusssatz, zu dem ich aber immer noch nicht komme. Wir müssen also mit einem Wort probieren, wenn wir mit Stress konstruktiv umgehen wollen, dass wir das Ganze möglichst auf die rechte Seite hinüberbringen und möglichst wenig zulassen, dass es zu dieser negativen Verarbeitung unseres Antriebs, den wir so notwendig brauchen, kommt. Nun, meine Damen und Herren, Sie werden von mir jetzt keine großen theoretischen Überlegungen und keine Zahlen erwarten mit statistischen Signifikanzen, die ohnehin nicht so ganz sicher sind. Ich will Ihnen zusammenfassend einige Grundregeln sagen. Woraus resultieren innerpsychische Konflikte überhaupt? Zunächst einmal glaube ich, ein großes Problem ist die Enge. Wir Menschen haben oft das Bestreben, zu große Nähe zu haben, auch in der Arbeitswelt, alles zu kontrollieren, überall dabei zu sein, niemandem autonom arbeiten zu lassen. Und aus dem heraus entsteht dann natürlich letztlich ein Stück weit ein Gefühl des Nicht-Anders-Können, ein Gefühl der Freudlosigkeit, ein Gefühl der Rigidität. Ich glaube, hier in Vorarlberg hat man es selten mit Menschen zu tun, die an sich zu niedrige Leistungsanforderungen stellen. Das größere Problem scheint mir zu sein, dass die Selbstanforderungen zu hoch sind. Man will überall der Beste sein, man will es hundertprozentig machen. Warum ist eines unserer beliebtesten Worte das Wort hörig? Da steckt das Wort hörig sein drunter. Ich bin also etwas sozusagen versklavt. Und das führt dann letztlich natürlich zum Zwang. Und Zwang hat eine große psychodynamische Nähe zur Depressivität und im Übrigen auch zum Suizid. Viele psychische Konflikte resultieren aus zu hohem Machtanspruch. Ich denke mir, das ist tatsächlich so, das sage ich Ihnen, nichts Neues, auch im Betrieb, auch in der Wirtschaft, ist natürlich der Machtkampf etwas ganz Entscheidendes. Wie wird der aber ausgetragen? Und auch im partnerschaftlichen Bereich, im ehelichen Bereich, wissen Sie ja, eine Partnerschaft kann nur dann gut funktionieren, wenn die Machtverhältnisse ungefähr gleich verteilt sind, also sozusagen nach dem arabischen Modell, wenn der Mann draußen das Sagen hat und die Frau verschleiert herumgehen muss, dann muss es im Zelt oder im Palast zu Hause genau umgekehrt sein. Kürzlich hat man im Lancet sozusagen in der Bibel der Medizin eine Studie veröffentlicht, warum halten Ehen eigentlich noch zusammen? 30.000 Paare untersucht, das war ja sozusagen eine wichtige Fragestellung bei der hohen Scheidungszahl und hat eben gefunden, es funktioniert dort, wenn der Teil, der beruflich aktiv ist, zu Hause nicht das Sagen hat. Dass also der in der Öffentlichkeit sozusagen die Machtposition ausfüllt, zu Hause nicht auch wieder der Manager und nicht auch wieder der Dirigent ist. Zu hoher Machtanspruch führt dann in vielen Fällen zum Narzissmus, zum Verliebtsein in sich selbst. Nur ich kann alles richtig entscheiden. Und Sie wissen, das ist eine gefährliche Störung, die nicht nur in Seitenblicken und so weiter vorkommt, sondern durchaus auch in meinem zweiten Beruf, jenem des Kriminalpsychiaters. Innerpsychische Konflikte resultieren in vielen Fällen aus fehlender Aggressionsabfuhr und das führt dann zum Stau. Wissen Sie im Übrigen, wenn ich noch einen kurzen Ausflug in die Kriminologie machen darf, dass etwa 70% aller Tötungsdelikte in Mitteleuropa zurückzuführen sind auf zwischenmenschliche Probleme in der Partnerschaft, in der Familie, am Arbeitsplatz. 70%, das muss man sich vor Augen halten. Und wenn Sie sozusagen der Gefahr laufen wollen oder nicht wollen, muss ich besser sagen, Opfer einer Tötung zu werden, dann ist es nicht erforderlich, dass Sie dunkle Gassen und verdächtige Personen meiden, sondern die häufigste Konstellation, dass es zu einer schweren Aggressionstag kommt, ist jene, dass Sie mit einem 20- bis 30-jährigen Mann zusammen sind, also männliches Geschlecht, Altersgruppe drittes Lebensjahrzehnt, der mit Ihnen gerade streitet, wahrscheinlich eifersüchtig ist und leicht alkoholisiert zwischen 1,0 und 1,5 Promille. Da werden Sie sagen, das habe ich gestern Abend gerade gehabt und das ist richtig. So passieren die großen Konflikte nicht in dem, was wir in den Krimis und in den psychiatrischen Gutachten und in den Thrillers und so weiter wahrnehmen. Ich denke, dass wir es häufig zu tun haben bei falschen Wertzumessungen, bei Druck, der enorm ist, nicht nur im Berufsleben. Das ist so ein Kennzeichen unserer heutigen Zeit, dass wir überall auf Leistung bezogen sind, auch dort, wo wir das nicht sollten. Denken Sie doch einmal an unseren Urlaub. Wir können ja nicht sagen, ich bin im Urlaub auf irgendwo hingegangen und habe nichts getan und habe lange geschlafen. Wir müssen sagen, ich habe einen Abenteuerurlaub gemacht, einen Erlebnisurlaub, einen Kultururlaub, einen Wellnessurlaub, und dass dann die Leute endgültig verrückt werden, weil sie auch hier diesen Stress fortsetzen, das ist dann überhaupt kein Wunder. Und hier gäbe es noch viele Dinge zu sagen, was die Wertzumessung betrifft. Ein großes Problem ist, dass Menschen in ihrer Arbeit oft wenig Sinn erkennen. Viktor Frankl hat gesagt, es kommt dann zum existenziellen Vakuum, nichts anderes als eine besonders schwere Form der Depression. Und etwas ganz Entscheidendes, psychische Konflikte resultieren aus der fehlenden Sprache. Wir tun das, was das Menschlichste ist, zu wenig, nämlich die Dinge zu Wort zu bringen. Wenn ich das nicht mache, dann entsteht in mir Wut, Ohnmacht, negative Fantasie, das wird ausgestaltet. Es werden plötzlich kleine Dinge riesengroß. Warum ist ein Problem, wenn ich in der Nacht wach liege, derartig schwierig? Weil ich mich nicht austauschen kann, weil ich es nicht ansprechen kann, weil die Sprache fehlt. Bei Johannes 1,1 steht, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott selbst war das Wort. Das ist dort vielleicht etwas anderes gemeint theologisch, aber ich glaube, das müsste ein Grundsatz sein, nicht nur für jeden Psychotherapeuten, sondern auch für jeden, der andere Menschen führen will. Nun, ich komme zum Thema, meine Damen und Herren. Stress ist ja im Prinzip nichts Schlechtes. Das ist eine ganz wichtige Aussage. Stress ist etwas Gewolltes, etwas Notwendiges. Stress ist ursprünglich entstanden, wenn ein wildes Tier dem anderen oder der Mensch einem Tier begegnet ist und es ist zum Kampf gekommen. Stress ist die Vorbereitung auf die Kampfhandlung. Es wird Zucker ausgeschüttet, Stresshormone, der Puls geht in die Höhe, die Atmung steigt an. Man wird sozusagen in einen Hochleistungszustand gebracht, wie die Skifahrer am Startblock droben oder der Spitzenleistungssportler, und der braucht das. Wenn er keine Stressreaktion hätte, dann würde das eine müde Geschichte werden. Also Stress ist etwas Notwendiges, etwas Erforderliches. Aber wir müssen unterscheiden zwischen zwei Formen des Stresses, nämlich dem guten Stress, der Eustress. Das ist eine positive, für das Leben notwendige Anregung. Das sind Reize, die wir brauchen. Man könnte vielleicht auch sagen, das heißt, mit dem Wind zu segeln. Also das ist etwas, was mich beschleunigt, was mir Rückenkraft gibt. Sie sehen also, Stress ist nicht primär etwas Negatives. Der Distress hingegen ist eine schädliche, dem Menschen überlastende Anforderung, der eben negative Gefühle auslöst, vor allem Erschöpftheit, Angst, Frustration, innere Anspannung, Hilflosigkeit und so weiter. Und das schöne Bild, es heißt, der distgestresste Mensch segelt gegen den Wind. Der betreibt also einen ständigen Kampf, der hat also mit permanentem Widerstand zu rechnen, der kann nicht gelöst sein, der kann in keiner Weise frei sein. Und ich komme jetzt zum dritten Schlusssatz. Der würde im Prinzip einfach heißen, sorgen Sie dafür, dass Sie in Ihrem Leben möglichst viel Eustress mit einigen Ruhephasen haben und möglichst wenig Distress. Das wäre also das ganze Geheimnis, wie man die Dinge eigentlich umgruppieren müsste. Und Sie sehen daraus heraus, dass es in vielen, vielen Dingen im psychischen Bereich vor allem auf die Einstellung darauf ankommt. Angst ist nicht primär eine Krankheit. Wir brauchen Angst. Wir brauchen Angst, wenn wir uns im Straßenverkehr begegnen, wenn wir mit dem Schäfer Gespräch führen, wenn wir verschiedene andere Situationen haben. Sonst könnte unser Überleben gar nicht sichergestellt werden. Aber Angst wird dann schwierig, wenn sie vom Haustier zum Raubtier wird, wenn sozusagen der Schäferhund, der mir hilft, der mir warnt, wenn der zu einem reißenden Wolf wird. Nun, wir unterscheiden, wie Sie wissen, psychische Stressoren, körperliche, soziale. Psychisch im Betrieb sind natürlich vor allem zu hohe Leistungsmenge, zu großes Arbeitstempo, dann die fehlenden instrumentellen, personellen Hilfen, da gäbe es überall viel dazu zu sagen, ständige Unterbrechungen, unklare Zielvorgaben, so nach dem Motto, wir müssen rascher dort sein, aber dafür kennen wir nicht genau unser Ziel. Es sind vor allem mangelnde Rückmeldungen. Das ist ein Riesenproblem. Der Mensch ist ein Wesen, das darauf angelegt ist, positiv rückgekoppelt zu werden. Und das missachtet man sträflich. Es sind ständige Angst vor Misserfolgen und Kontrollen. Es sind unklare Zuständigkeiten, widersprüchliche Arbeitsanweisungen oder unklare Arbeitsanweisungen. Mir hat übrigens kürzlich ein Mann, der unter einem schweren kardialen Syndrom stressbedingt gelitten hat, gesagt, eine Zeit lang ist er in der Früh aus dem Haus gegangen und die Frau hat immer zu ihm gesagt, Heinrich, sei bedeutsam. Das ist so eine unklare Zielvorgabe, wie soll man bedeutsam sein? Aber die ist natürlich ein Hammer, die hat diesen Mensch tatsächlich in einen Zustand der Überforderung getrieben. Und es ist selbstverständlich als psychischer Stressor auch das Mobbing. Das wäre ein eigenes Thema. Soziale Stressoren sind fehlende Anerkennung und Unterstützung. Das ist eine komische Geschichte, dass wir uns so schwer tun, Menschen zu loben. Das kostet doch nichts und ist unglaublich motivierend. Das ist die beste Droge, eine der wenigen Drogen, die Wunder wirken können. Wir sagen häufig, im Vorarlbergerischen ist das so ein Wort, nichts sagen ist Lob genug. Tatsächlich müsste es richtig heißen, nichts sagen ist Tadel genug. Das wäre verhaltenstheoretisch, lerntheoretisch die richtige Aussage. Daran halten wir uns nicht. Es sind natürlich schlechtes Betriebsklima, Konflikte. Es sind unguter Konkurrenzdruck, nicht sportlicher Konkurrenzdruck, möchte ich sagen. Diskriminierung, Benachteiligung. Selbstverständlich ist es ein Unsinn sondergleichen, wenn wir nicht für Transparenz sorgen, wenn die Mitarbeiter nicht wissen, worum es eigentlich geht, wenn sie im Unklaren gelassen werden über die Zukunft des Unternehmens, über die Strategien, über die Strukturen, über die Personen, die dahinter stehen und so weiter. Es ist natürlich die Angst vor Arbeitsplatzverlust, isoliertes Arbeiten und unnötige Kollisionen mit den Familienerfordernissen. Sie sind wahrscheinlich alle schon durch testpsychologische Untersuchungen gegangen und da gibt es einen besonders unsinnigen Test, der heißt, stellen Sie sich vor, Sie können morgen einen riesen Milliardenauftrag in China abschließen und am Flughafen erfahren Sie, dass Ihr Kind auf die Intensivstation eingeliefert wird und nur noch 3 Tage zu leben hat. Wie lösen Sie das? Ich denke mir, das ist eine derartig falsche und verfängliche Frage, weil man hier aus einer kognitiven Situation heraus eine Entscheidung fällt, die dann emotional und letztlich auch schicksalshaft getroffen werden muss. Aber ich kann Sie als Psychiaterin nur warnen vor psychologischen Tests, die werden maßlos überschätzt. Nun, am Arbeitsplatz haben wir eine ganze Reihe von Stressoren, quantitative Überforderungen, qualitative, das haben wir gesagt. Ich glaube, ein ganz bedeutsamer Faktor ist die Unterforderung. Man hat Messungen gemacht über den Stressverlauf und hat festgestellt, dass eine permanente Unterforderung fast so schlimm ist wie eine durchgehende Überforderung. Also das ist auch wichtig, dass die Menschen einen Sinn, Aufgabe haben, eine Struktur haben. Widersprüchliche Arbeitsanweisungen, unklare Zielvorgaben, ich habe es schon gesagt, das Lob ist hier ein Riesenproblem. Ich muss Ihnen zwischendurch immer wieder Geschichtchen erzählen, das ist eigentlich mein Beruf als Psychiater. Da habe ich, wie es so mit dem Lob bestellt ist, im Dezember 2005, also vor circa 2 Jahren, an einem Seminar teilgenommen im Betrieb. Der Chef war auch anwesend, der Abteilungsleiter. Und es ist äußerlich gegangen um Alkohol und Drogen und Beruhigungsmittel am Arbeitsplatz. Aber nach einer Viertelstunde hat man dann über die eigentlichen Probleme des Betriebes gesprochen und gesagt, bei uns herrscht ein unguter Stress und so weiter und so fort. Und ein Lob hört man von dir auch nicht, sagte der Abteilungsleiter zu seinem Chef, mit dem er bei du war. Der Chef geht in sich, ist sichtlich betroffen, denkt nach und sagt, doch, doch, ich habe dich gelobt. Er denkt wieder nach im Dezember 2005, einmal. Und zwar war das, er denkt noch einmal nach im Dezember 2005, im Posthotel zu Bezau bei einem Seminar im Oktober 1983. Also da muss man so sagen, alle 22 Jahre mal ein Lob ist ganz ein stolzer Schnitt. Es geht um ständige Unterbrechungen, es geht um ungenügende Einarbeitung und unklare Zuständigkeiten, auch um emotionalen Stress. Sie dürfen beispielsweise nicht unterschätzen, wenn wir dem Tourismus sagen, die Mitarbeiter müssen immer freundlich sein. Gerade bei unseren Betrieben am Arlberg beispielsweise, die familiär organisiert sind, wo die Frau auch Mutter ist, Hausfrau, die Migräne hat, der es manchmal schlecht geht. Und das heißt, sie muss aber immer eine Fassade aufstellen. Sie muss immer gelassen, ruhig, freundlich sein, was das für einen enormen Stress erzeugt. Für einen enormen Stress. Kein Wunder, dass wir hier sehr hohe Prävalenzraten von Depressionen und von Burnout-Zuständen haben. Nun, die Folgen des Stresses sind bedeutsam. Ich will das nicht übertreiben, aber es sind einige Zahlen genannt worden, aber es ist unzweifelhaft so, dass es zunächst mal zu Konzentrationsstörungen kommt, zum Gedankenkreisen und dann zu Denkblockaden. Die Leute fragen dann immer, habe ich Alzheimer? In der Regel kann man sie beruhigen. Man wird nervös, gereizt, unausgeglichen, hat Schlafstörungen. Das ist ein besonderes Problem. Der gesunde Mensch kann gut schlafen und wenn ein Mensch gesund sein soll, dann muss er schlafen können. Schlafstörungen sind verheerend. Er hat Krankheitsgefühle, Gefühle der Auswegslosigkeit und natürlich psychosomatische Folgen, den Knödel im Hals, den Druck auf der Brust. Und es kommt letztlich zu ausgebrannt sein, zu den berühmten leeren Batterien, zu Erschöpfungszuständen und zur Depression. Und im körperlichen Bereich, der natürlich stark von der Psyche gesteuert wird, ist es natürlich tatsächlich so, dass sich hier alle Organe, die in der natürlichen Stressreaktion beteiligt sind, dem nicht entziehen können. Wenn also das Herz dauernd rasch schlagen muss und der Blutdruck dauernd hoch sein muss, fixiert sich das allmählich und es kommt dann irgendwann zu einer Reihe von psychosomatischen Erkrankungen, die organisch gefestigt werden und die dann in permanente Leiden übergehen, in Schmerzsyndrome, in Suchterkrankungen, in vorzeitiges Altern, in frühen Tod. Haben Sie gewusst zum Beispiel, meine Damen und Herren, dass 70% der Rückenbeschwerden psychosomatischer Natur sind? Also da findet man keine, auch wenn man einem zu noch so vielen Operationen und Kuren rät, da findet man keine Bandscheibenvorfälle und so weiter, sondern der Rücken ist das Ausdrucksorgan, ich muss etwas tragen, ich habe etwas Schweres, ich habe eine permanente Last, die mich überfordert und es kommt zu entsprechenden Beschwerden dann. Nun, wir haben gehört, wir reagieren zunächst also mit Stress, wir reagieren mit Übermüdung, es kommt dann zur Erschöpfung, die dann eintritt, wenn eine körperliche oder psychische Anstrengung zu lange andauert und wenn wir keine Regenerationsphasen haben. Erschöpfung ist Folge einer starken und körperlichen und psychischen Anstrengung und als solche natürlich verbunden mit einer hohen Leistungsanforderung. Selbstverständlich setzt das immer voraus, dass ich auch eine entsprechende Leistungsmotivation habe und dass ich die Maßlatte sozusagen hochlege, dass ich ausgeprägtes Verantwortungsgefühl im beruflichen und im familiären Bereich mit mir bringe. Sonst kommt es nicht zur Erschöpfung, wenn ich diese Vorgaben nicht habe. Und auch hier darf ich Sie darauf hinweisen, sehr viel von all dem ist hausgemacht. Die Symptome eines Erschöpfungszustandes sind Müdigkeit, Konzentrationsstörungen, freudlose Zustände, körperliche Beschwerden. Daraus resultieren zunehmende familiäre und berufliche Konflikte, das ist nicht Faulheit, das ist oft einfach ein Nicht-mehr-Können und das ist sozialer Rückzug. Es kommt mit einem Wort zur generellen Resignation, sozusagen zum Gegenteil der positiven Motivation. In weiterer Folge entsteht der Zustand des Ausgebranntseins. Meine Damen und Herren, das ist ein Wort, ein sozusagen neuhochdeutsches Wort, letztlich für einen Zustand der ausgeprägten Depressivität. Sie wissen, dass der Begriff des Burnout ist eigentlich in meinem Beruf, jenem des Suchtherapeuten, entstanden, weil hier die Social Workers in New York, in der Bronx und so weiter plötzlich nicht mehr gekonnt haben. Sie haben gesagt, ich halte das nicht mehr aus, ich beschaffe immer wieder einen neuen Arbeitsplatz, einen Therapieplatz und der fixt wieder vor sich hin und ich kann nicht mehr. Und ich fühle mich völlig ausgebrannt. Der Ausdruck war derartig treffend, dass er inzwischen übergegangen ist auf alle Berufe, jenen des Managers, des Arztes, des Priesters, der Hausfrau. Ein bekannter Burnout-Forscher hat sogar kürzlich einmal die Kasuistik eines Schafhirten, der ausgebrannt war und gesagt, ich könnte alle diese Schafe nur mehr umbringen, ich könnte sie killen, publiziert, also es macht von nichts Halt sozusagen. Burnout heißt aber auch, es muss etwas gelodert haben. Wenn nichts gebrannt hat, kann nichts ausgebrannt sein. Und was sind diese Ursachen des Burnouts? Sie liegen zunächst einmal im persönlichen Bereich und etwas ganz Entscheidendes ist die starke Emotionalität. Sie wissen, Menschen, die mit sehr viel Emotionen, mit sehr viel Affekten arbeiten, die setzen nicht nur sich, sondern andere unter einen ungeheuren Stress. Ich habe einmal eine Mitarbeiterin gehabt, wenn man die erzählt hat, wie sie mit dem Auto verblutend nach Feldkirch gefahren ist, dann war das ein derartiges Drama mit derartigen affektiven Ausgestaltungen, dass man nur noch die Flucht ergreifen hat können. Das ist sehr wichtig, dass wir die Emotionen nicht unterdrücken, aber dass wir sie auch nicht überkochen lassen. Viele Menschen haben ein labiles Selbstwertgefühl, in dem sich dann abwechselt Selbst- und Fremdhass. Der Fremdhass ist besonders unangenehm für das Betriebsklima, der Selbsthass natürlich für die eigene Psychohygiene. Und es ist eine hohe Empfindlichkeit gegeben. Der Mensch ist ein sehr kränkbares Wesen. Das vergisst man allzu oft. Was kränkt, macht krank. Und die Menschen sind viel, viel kränkbarer, als wir das gemeinlich glauben würden. Viele Menschen haben ein Helfersyndrom. Auf mich kann man nicht verzichten. Ich muss überall dabei sein. Ohne mich geht es nicht. Ich mache das schon noch. Ich bringe die Überstunden ein, etc., etc. Das ist natürlich auch etwas, was die Leistungsgrenze emporsetzt, was die Latte höher legt. Es gibt eine Reihe von gesellschaftlichen Ursachen, die fehlende Anerkennung durch die Gemeinschaft. Denken Sie doch einmal an den Beruf, an den armen Beruf des Finanzprüfers. der bekommt von nirgendwo Lob, von seinem Chef nicht, weil der sagt, sie haben dort zu wenig entdeckt, von den Kunden natürlich sowieso nicht, von der Gesellschaft auch nicht, weil er dort eine Karikatur ist. Das ist als einer jener Berufe, denen es wirklich nicht gut geht. Sie haben keine fehlende Anerkennung durch die Gemeinschaft. Es ist das Fehlen einer ideologischen Unterstützung. Sie sagen im Betrieb, ja oft, da muss man natürlich etwas schmunzeln, wenn Sie schreiben, unsere Firmenphilosophie ist, und dann stehen 5 Worte dort. Sie meinen natürlich nicht die Philosophie damit, Sie meinen eine Ideologie, an der sich die Mitarbeiter ausrichten können. Es geht natürlich auch um geänderte Einstellungen gegenüber dem Beruf. Ich muss noch einmal den Tourismus zitieren. Die Gründergeneration hat Tag und Nacht, Jahr raus, Jahr rein, am Wochenende gearbeitet. Die Jungen machen das nicht mehr. Die sagen mit einem Wort, wir wollen eine 40-Stunden-Woche, wir wollen Familienleben und so weiter. Und natürlich gibt es eine ganze Reihe von organisationspsychologischen Ursachen, die ich vorher im Wesentlichen schon gesagt habe. Ich möchte herausheben, vielleicht nur noch, dass es in vielen Bereichen eben nicht möglich ist, dass die Menschen autonom handeln. Das ist von großer Wichtigkeit. Der Mensch ist ein Wesen, das seine Selbstständigkeit auch braucht, eigene Entscheidungen treffen muss. Und ich glaube, etwas vom Wichtigsten und ein enormes Potenzial würde darin liegen, dass wir jeden Menschen am rechten Platz einsetzen. Das ist, glaube ich, ein großes Kapital, das in Betrieben ist, dass viele Mitarbeiter sagen, ich könnte das andere viel besser. Nicht nur, was der Chef macht, könnte ich besser, sondern verschiedene andere Bereiche. Aber aus irgendwelchen Gründen geht das nicht. Und ich glaube, hier geht sehr viel verloren. Der Burnout-Prozess, meine Damen und Herren, läuft nicht ab in Form eines Knalls und man hat einen Nervenzusammenbruch oder dergleichen. Im Gegenteil, am Anfang erleben wir einen Enthusiasmus. Der Mensch begeistert sich unglaublich für irgendetwas. Er brennt, er lodert. Es ist aber dann nur mehr ein Strohfeuer. Er erkennt, es ist doch alles beim Alten. Es kommt dann zu Stagnation, zu Resignation, zu Frustration. Man wird apathisch, man wird schließlich ausgebrannt. Es fehlen dann Antrieb, Stimmung, Schwung, Charme, alle diese Dinge, die eben das Wesen, die Persönlichkeit eines Menschen ausmachen. Und letztlich würde das Ganze wiederum dazu führen können, dass der Mensch an Folgen des Burnout-Zustandes verstirbt. Das habe ich alles schon erlebt. Der psychogene Tod, dass ein Mensch in die Klinik kommt, die Frage, warum kommen Sie? Die Angehörigen sind dabei, ich bin gekommen, um zu sterben. Man glaubt es nicht, 3 Tage später liegt er tot im Bett und bei der Obduktion findet man nichts. Das sind in vielen Fällen oder in manchen Fällen sind das eben Folgen eines extremen Erschöpfungszustandes. Wenn Sie diese Bücher über Burnout lesen, dann können Sie ja sehen, dass sich hier der Mensch häufig in einen Todstellreflex begibt und das ist sozusagen dann eine Vorstufe des Exitus Letalis. Nun, die Folgen des Burnouts sind Verflachung der Freizeitaktivität. Man erhöht also den Fernsehdurchschnittsverbrauch von 2,5 Stunden auf 6,8 oder dergleichen. Es kommt zum vermehrten Einsatz im Sinne der Selbstmedikation von Alkohol und Zigaretten. Das hat ja damit durchaus zu tun, dass man sich von etwas befreien will. Zur Gewöhnung an Beruhigungsmittel, gestörtes Essverhalten, damit man sich wieder spürt, damit man sich was Gutes tut durch Zufuhr von viel Nahrung. Es kommt zu Familien-Privatproblemen, zu Arbeitsplatzwechsel, häufig natürlich zu Krankenstand, zu Todessehnsucht und zu Suizid. Ein Riesenproblem ist, dass wir über diese Dinge wenig sprechen. Ich glaube, das ist ein Kompliment zu machen den Veranstaltern, dass sie sich trauen, auch ein Psy-Thema mal zutage zu bringen. Das ist doch so eine komische Geschichte, dass wir über unseren Körper reden in allen Einzelheiten und Sie wissen, da gibt es hoch angesehene Krankheiten. Der Herzinfarkt ist ein Dauerseller. Rückenschmerzen sind auch relativ hoch im Kurs. Besonders kann ich Ihnen raten zur Meniskusoperation. Das spricht also für Leistungstüchtigkeit und Sport auch außerhalb der Arbeit. Aber komischerweise, wenn wir über psychische Probleme sprechen, dann tabuisieren wir. Das wäre ungefähr dasselbe, wenn Sie in Ihrem Riesenbetrieb sagen, wenn der Zentralcomputer ausfällt, der also das Maßgebendste ist, dann reden wir nicht drüber. Das müssen wir verschweigen. Das ist unanständig. Das hat einen schlechten Makel. Eine der tabuisiertesten Krankheiten und zugleich die schwerste Stufe, von denen ich gesprochen habe, ist die Depression. Depression ein Modewort, das mag sein, Depression, aber was jeder von uns kennt, da kann man sich gar nichts vormachen. Jeder Mensch hat depressive Phasen, jeder Mensch hat neben der normalen Trauer, Liebeskummer, beim Arbeitsplatzverlust, bei einem Todesfall, auch Zustände des Durchhängers, Zustände der Losigkeit. Das ist im Übrigen der schönste Ausdruck. Beim depressiven Menschen geschieht all das, was auf los endet. Er ist antriebslos, interesselos, freudlos, zukunftslos, schlaflos, etc., etc. Und das ist einer der schlimmsten Zustände, die man sich vorstellen kann, das sage ich ohne Übertreibung. Wenn jemand in seiner Zentrale, in seinem Ich vollkommen reduziert ist, spürt, wie er erstarrt, wie er einfach nicht mehr kann, obwohl er körperlich gesund ist, ist das ein schrecklicher Zustand. Und das Allerschrecklichste dabei ist das hier, dass wir nicht darüber sprechen und dass man bei einer Störung, bei der es gute Hilfe gibt, die in vielen Fällen nicht bekommen. Sie sehen hier Folgendes, ein Drittel der depressiven Patienten sucht nie einen Arzt auf. Wahrscheinlich wissen sie nicht einmal selber, dass sie an Depressionen leiden. Manche kommen zum Arzt, sagen aber, ihr habt einen Druck auf der Brust, ihr habt Ohrensausen, ihr habt Magenbeschwerden und es wird keine Diagnose gestellt. Ein Viertel ungefähr bekommt dann zwar irgendein Beruhigungsmittel, aber keine ausreichende Therapie. Und es ist nur eine verschwindende Minderheit eigentlich von 18%, wo man sagen kann, hier liegt eines der schwersten Leiden, das der Mensch mitmachen kann, vor. Und es wird auch behandelt. Das wäre doch undenkbar, wenn wir beim Herzinfarkt, beim Unterschenkelbruch und so weiter solche Zahlen hätten. Das wäre ein Skandal sondergleichen. In der Psychologie ist das sozusagen gang und gäbe und das müsste nicht sein. Ich habe schon gesagt, die klassischen Symptome der Depression ist die Losigkeit, die bedrückte Stimmung, das Gefühl der inneren Leere, des sozialen Rückzuges, man kann sich nicht mehr konzentrieren, man ist pessimistisch, man denkt, der Tod wäre eine Erlösung, ich möchte die große Ruhe haben, man hat vor allem Durchschlafstörungen, man hat Veränderungen im Lustempfinden generell und man ist in der Regel am Morgen am schlechtesten beieinander. Das ist ein wichtiges Kennzeichen der Depression. Ich meine jetzt nicht, dass man nur gern länger schlafen würde oder dergleichen, sondern dass man wach ist, aber am liebsten die Decke über den Kopf zieht und sagt, ich möchte von dem allen nichts hören und sehen. Wichtig ist, dass depressive Menschen nicht mit traurigem Gesicht und mit sozusagen nur hängenden Schultern herumlaufen auch. Wichtig ist, dass depressive Menschen ganz charakteristische Verhaltensweisen haben. Eines davon ist das Appellationsverhalten. Sie kennen ja das berühmte Gespräch am Morgen. Der Mann sagt, mir geht schlecht und seine Frau antwortet darauf, aber mir erst. Das ist sozusagen ein klassisches Appellationsverhalten. Mir geht es noch schlechter als dir, helft's mir bitte. Depression äußert sich insbesondere beim Mann, und ich weiß, wovon ich spreche, durch Aggressivität. Wenn Ihre Chefs grantig sind oder Ihre Mitarbeiter dysphorisch sind, oft unkontrolliert aggressiv, steckt in vielen, vielen Fällen eine Depression dahinter. Die weibliche Depression äußert sich durch Rückzug, die dann Suizidalität letztlich führt. Die männliche Depression äußert sich in erster Linie durch Aggression nach außen hin. Psychisch gesehen nicht ungesund, das muss man sagen, aber natürlich für die Mitmenschen entsprechend schwierig, wenn sie diese großen Amokläufe und so weiter beurteilen, die es in der Berufswelt ja auch gibt. Sie haben ja letztes Jahr von Thomas Müller davon gehört. Dann sind das häufig depressive, ausgebrannte Menschen, die all ihren Frust falsch und explosiv hinauslassen. Nun, in den letzten 10 Minuten darf ich etwas sagen über Prävention und Selbsthilfemöglichkeiten. Ich glaube, bei vielen psychischen Problemen geht es nicht um den großen Experten. Man kann sehr vieles selbst machen. Es ist vieles hier möglich, was man selbst regulieren kann, wenn man die Probleme erkennt und wenn man sich traut, ihnen in die Augen zu schaffen. Sie wissen, die wissenschaftlichen Grundlagen der Psychohygiene sind, dass man eher auf das Gesunde als auf das Kranke schaut. Das ist ein großer Fehler, denke ich mir, auch von uns Psychoberufen, dass wir immer irgendeine Störung suchen wollen und irgendeine negative Übertragung zur Oma finden wir schon und zum berühmten Spinat und so weiter. Das ist falsch. Wir müssen darauf schauen, was der Mensch für gesunde Anteile hat. Wenn Sie im Gebirge unterwegs sind und Sie kommen an einen Wildbach, über den Sie rüber müssen, ohne tolle Brücke, und Sie sehen ein paar Steine, ja, worauf schauen Sie dann, auf die Steine oder aufs Wasser? Wenn Sie auf den sprudelnden Bach schauen, dann werden Sie sicher hineintappen. Wenn Sie aber sagen, hier ist etwas Haltgebendes, hier ist etwas Trockenes, hier ist etwas Fixiertes, dann kommen Sie sicher hinüber. Und das müssen wir im psychischen Bereich auch viel mehr achten. Das ist sozusagen ein Appell an uns Psychiater. Es geht um die Entwicklung von Coping-Strategien, von Bewältigungsstrategien. Das kann man lernen, auch um die Emotionen zu regulieren. Es geht um Selbstwirksamkeitserwartungen. Auf Deutsch gesagt, wie stelle ich mich zu einem Problem ein? Ich habe es ja schon gesagt, ist Angst gut? Ist sie bedrohlich? Oder ist sie etwas Negatives? Ist Stress etwas, was mich in Schwung bringt, das mir Wind in den Rücken gibt, oder ist es etwas Entgegengesetztes? Schauen Sie doch das einfache Beispiel an. Sie haben hier ein Fitnessstudio, die Menschen sind verzweifelt am Rudern. Daneben haben Sie das Bild von römischen Galeerensklaven. Die machen genau dasselbe. Bei den einen würden wir sagen, Sauerei, Menschengrundrechte etc. etc. zu Recht, und die im Fitnessstudio, denen hängen wir eine Medaille um den Hals. Es kommt sehr stark auf die Einstellung drauf an. Und natürlich braucht man manchmal auch sozusagen Hilfe, Beratung von außen, warum nicht im psychischen Bereich? Das ist eben die Frage, die ich stellen möchte. Die psychische Wertigkeit des Menschen sollte Folgendes berücksichtigen, auch in der Selbsthilfe. Der Mensch ist ein neugieriges Wesen. Wenn Sie einen Mitarbeiter fragen, was haben Sie für negative Eigenschaften, und er sagt, er ist neugierig, gruppieren Sie das um. Das gehört an die erste Stelle der positiven Skala. Der Mensch muss neugierig sein. Der Mensch ist aber auch ein sich änderndes Wesen, ein aggressives, das haben wir gehört, ein kränkbares. Er ist ein liebes- oder lobesbedürftiges Wesen. Er ist natürlich auch ein transzendentales, und der Mensch ist ein sprechendes Wesen. Wenn wir diese Punkte berücksichtigen würden im Einzelnen, auch bei uns selbst, auch in unserem Psy-Bereich, nicht nur in der Betriebsorganisation, glaube ich, könnten wir mit vielem fertig werden. Was kann man gegen Stress tun? Zunächst einmal die Einstellung ein gewisses Maß akzeptieren. Es ist sehr wichtig, dass man sich nicht zu viel vornimmt. Etwa 70-80% des Stresses sind möglicherweise hausgemacht. Es geht um einen Terminplan. Warum? Weil ich dann nicht nur eine Kontrolle habe, sondern immer ein Erfolgserlebnis. Den Punkt kann ich abhaken. Man sollte Probleme nicht überbewerten. Darauf darf ich noch kommen. Wenn die Menschen bei mir in der Sprechstunde erscheinen, dann haben sie oft Probleme, die sie total gefangen nehmen, total niederdrücken. Und objektiv würde man sagen, so schlimm ist es nun doch wieder nicht. Es ist eine alte Weisheit, dass man Stress in körperliche Aktivität umsetzen kann. Man könnte ja auch gelegentlich einmal Entspannungstechniken erlernen. Und man braucht in den meisten Fällen, der Mensch ist ein kommunizierendes, ein sprechendes Wesen, Reflexionen. Man braucht auch Hilfe von außen. Warum lasse ich mir helfen, wenn mein Herz irregular schlägt? Aber warum lasse ich mir nicht helfen, wenn ich in meinem wichtigsten Organ, in meinem wichtigsten Teil, der Mensch besteht doch aus Körper, Psyche und Seele, ein Problem habe? Das ist eben eine der eigenartigen Fragen. Hier sind uns die Amerikaner tatsächlich voraus. Es gibt eine Reihe von Anti-Stress-Programmen. Ich zeige Ihnen hier das nur ganz kurz. Beginn den Tag mit einem Plan. Da gibt es ja herrliche Lektüre dazu. Mach gelegentlich mal Pause, belohne dich. Mach am Feierabend einen dicken Punkt. Das ist eine Gnade, wenn man das kann. Nämlich völlig abzuschalten und sich dann sozusagen einlassen auf etwas anderes, auf die Erholung. Nicht so ganz Übereinstimmung kann ich mit diesem Tipp 5, tue etwas beim Nichtstun. Es ist nämlich in vielen Fällen so, dass man dann in der Erholungsphase auch wieder Stress erzeugt. Ich glaube eher, man müsste sagen, es tut etwas mit mir beim Nichtstun. Das ist etwas ganz Entscheidendes. Wir haben von der Zeit gesprochen, die beim Stress, die beim Burnout eine enorme Rolle spielt. Wie kann man sie besser für sich gewinnen? Sie haben hier in Ihren Unterlagen einige Tipps. Einer der wichtigsten steht auch am Anfang, leben Sie rhythmisch. Glauben Sie ja nicht, dass der große Erfolg der früheren Kurorte mit dem Wasser und mit dem Reizklima zusammenhängt oder mit dem Kurschatten. Ich glaube, im Wesentlichen war es dadurch bedingt, dass man gesagt hat, die Menschen müssen wieder den natürlichen Rhythmus spielen können, in der Nacht schlafen, am Tag wach sein. An dem hängen sich sehr viele psychische Probleme auf. Man soll manchmal auch langsam sein, man soll die kleinen Siege des Alltages, wenn man schneller davon fährt und so weiter, bei der Ampel überprüfen, ob sie diesen Stress tatsächlich wert sind. Man sollte Langeweile nicht vertreiben, sondern sie positiv empfangen als eine selbstkommende Regeneration. Beschleunigung sollte kein Selbstzweck sein, hier fehlt ein K. Man sollte die Zeit nicht zu sehr managen. Ich finde das furchtbar, wenn man diese Zeitmanagementsysteme hat, die ja geradezu ein Folterinstrument sind innerhalb der Genese eines Stresses. Man sollte den Tag organisieren nach dem Muster des Brenzer Wälderbergkäses, muss ich vielleicht sagen, nämlich, dass es feste Strukturen gibt, dazwischen aber auch nicht ganz kalkulierbare Löcher, in denen eben nicht strukturiert ist, in denen Raum für etwas ist. Ich habe Ihnen sagen dürfen, meine Damen und Herren, behutsame, aber konsequente Änderungen in der Lebensführung sind wirksamer als der aufgegangene Knopf. die wichtigste, die wirksamste Form, Gewicht abzunehmen, ist nicht eine der vielen, vielen Diäten, sondern habe ich kürzlich gelesen, Sie werden mir wahrscheinlich widersprechen, ab 21 Uhr nichts essen, weil man das durchhalten kann, weil es verwirklichbar ist. Die einzige Chance, ein Leben zu verlängern, ist übrigens darin gegeben, es nicht zu verkürzen. Und durch zu viel Stress, durch bösen Stress, tun wir alles, um es einige Jahre herunterspielen, durch Rauchen und so weiter auch. Das, finde ich, ist ein sehr schönes Plakat. Ich werbe nicht für dieses Produkt. Aber es zeigt die Kaiserin Sisi, die ja auch bekanntermaßen an Depressionen gelitten hat und die hier lachen würde, wenn sie also dieses Produkt hätte. Ich will damit nur Folgendes sagen. Manchmal braucht man auch Medikamente. Medikamente lösen nichts, aber sie sind manchmal unverzichtbar. Und da sollte man sich nicht scheuen. Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Nur noch einige Möglichkeiten der Selbstdistanzierung. Wenn Sie zu viel Stress haben und zu viel Probleme, besprechen Sie diese laut mit sich selbst und mit anderen. Probieren Sie gelegentlich, Ihre emotionalen Reaktionen aus der Sicht einer Fliege zu beobachten, aus der Fliegenperspektive. Jetzt wird er gleich rot, jetzt beginnt er gleich durchzudrehen, zu spinnen, zu schreien und so weiter. Sprechen Sie über sich selbst in der dritten Person und Sie werden sehen, das nimmt herrlich sozusagen eine Selbstdistanzierung vorweg. Überlegen Sie sich einmal, wenn Sie einen bösen Mitarbeiter haben, Sie müssten für die Vorarlberger Nachrichten eine Headline schreiben. Also das Problem hat mich böse angeschaut oder war nicht lieb zu mir oder hat mir die Tür zugeschlagen. Sie hätten große Probleme, der Herr Chefredakteur wird das wahrscheinlich bestätigen, um hier einen Reißer draus zu machen. Es ist oft lächerlich. Es geht um Sport, es geht um Anstrengung, es geht um die Entwicklung von Gelassenheit. Nun, ich gerate unter Stress, weil die Uhr, da ist eine Uhr, die zeigt an, ich habe noch eine Minute. Ich will Ihnen aber etwas Handgreifliches mit auf den Weg gehen. Wenn Sie erfolgreiche Menschen beobachten, Führungspersönlichkeiten, Politiker, Sportler, es gibt ein gemeinsames Kennzeichen und das ist die Leichtigkeit des Seins. Das ist, dass diese Menschen sozusagen ihren Beruf vielleicht zum Hobby gemacht haben und dass sie diese Dinge gern tun, dass sie sie leicht tun, dass sie das haben, was jetzt in einem Bestseller auch als Weg zur Gelassenheit beschrieben wird. Und ich möchte Ihnen einige Tipps mitgeben, wie man Gelassenheit entwickeln kann, anhand weniger Worte, anhand weniger großer Worte aus der Weltgeschichte. Als Diogenes im Fass vom Herrn der Welt besucht worden ist von seinem früheren Schüler Alexander dem Großen, der gesagt hat, wünsch dir, was du willst, ein Haus in Gold, 1000 Sklavinnen und so weiter und so fort, hat er gesagt, geh mir aus der Sonne. Das ist doch eine unglaubliche Gelassenheit. Der Herr der Welt steht zwischen mir sozusagen und dem Licht. Wenn der heilige Franz von bösartigen Mitmenschen, von Moralinsauren, von Besserwissern und so weiter, von Moppern würden wir sagen, genug gehabt hat, hat er sich sozusagen seiner Tierwelt zugewandt und zum Herrn gebetet, gelobt seist du, o Herr, mit allen deinen Kreaturen. Vielleicht wenden Sie das auch einmal an, wenn Ihnen ein Mitarbeiter furchtbar auf die Nerven geht. Oscar Wilde, ein bösartiger Mann und ein sehr kreativer natürlich, hat dieses herrliche Wort gesprochen, vergib deinen Feinden, nichts verdrießt sie sehr. Er hat also die Emotion herausgenommen, den Kampf und gleichzeitig trotzdem noch ein Watschen ausgeteilt. Johannes der 23. Kuba-Krise, Vatikanisches Konzil, es ist ihm alles zu viel geworden, er hat nicht gewusst, wie er das bewältigen sollte. Er ist in die Kapelle gegangen und hat gehört, wie Gott der Herr zu ihm gesagt hat, nimm dich nicht so wichtig, ich bin ja auch noch da. Eine herrliche Form der Distanzierung. Und als ich heute in der Früh große Angst gehabt habe, vor so einem erlauchten Publikum sprechen zu dürfen, vor den Spitzen unseres Landes, vor den wirtschaftlich Potenten und so weiter, da habe ich natürlich auch furchtbare Angst gekommen, siehe Anfang, und habe mir dann Folgendes gesagt. Sei nicht so tragisch, es gibt größere Zwerge, als du einer bist. Vielen Dank.